Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts von Ralf Stumpf Seminare über Modeling und NLP. Von diesem Podcast gibt es jeden Dienstag eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag auch im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute setze ich mit Janina unser Gespräch über die Ebenen des NLP fort. Viel Spaß beim Zuhören. Janina, wir hatten neulich einen Podcast, wo wir gemeinsam, wie du sagtest, durch die logischen Ebenen gehopst sind, von der 1 zur 7 und die uns alle angeguckt haben. Und das waren schon 40 Minuten und dein Zettel mit den Fragen war da gerade mal die ersten drei Fragen geklärt. Ich weiß, du hast noch viel mehr Fragen. Darum haben wir gesagt, wir treffen uns nochmal und nehmen uns die nächsten Fragen vor. Was hast du noch zu den logischen Ebenen?
Genau, jetzt würde ich gerne mit dir mal einzelne Formate durch die Ebenen durchkonjugieren. Und zwar, das ist ja auch eins deiner Lieblingsspiele. Da gibt es ja schon ein bekanntes Beispiel eigentlich. Das ist ja das Change History, Set During Time and Reimprint.
Ja.
Das ist ja der Klassiker. Und dann habe ich halt versucht, einzelne Formate mal durchzubringen auf den einzelnen Ebenen und habe beim Six Step jetzt angefangen und der wirkt ja ganz klassisch von 4 auf 3. Dann habe ich mir überlegt, wie wirkt der dann von 5 auf 4 und habe mir dann überlegt, dass die inneren Anteile, für ein Verhalten oder der Anteil, der für das eine Verhalten verantwortlich ist, ein dissoziiertes Selbst von mir ist. Kann ich das so machen? Also zum Beispiel ein jüngeres Teil, das dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt zum Beispiel rauche.
Das ist eine sehr spannende und im Grunde auch sehr große Frage, weil da kommst du auf einen der ganz großen Streitpunkte im NLP. Also Bandler und Grinder haben den Six Step ja in den 70ern beschrieben. Und viele NLPler wundern sich, dass Richard Bandler heute durch die Gegend zieht und den lockerflockigen Satz sagt, dass heutzutage in den NLP-Trainings seine Irrtümer aus den 70er Jahren vermittelt werden. Und er bringt hier als prominentes Beispiel den Six Step. Also er sagt, der Six Step, für den gibt es heute keine Notwendigkeit und keine Rechtfertigung mehr, weil nach Bandler haben die den Six Step damals beschrieben, um quasi Hypnose zu tarnen, zu einer Zeit, wo Hypnose als unfein galt. Und Bandler meint, heute darf man Hypnose offen betreiben, darum gibt es keinen Grund mehr für den Six Step. Und jetzt ist ja so, dass sowohl Bandler als auch Grinder das Modell der logischen Ebenen ablehnen. Also die halten ja gar nichts davon, weil du weißt ja, dass im NLP streitet sich jeder mit jedem. Logische Ebenen sind von Dilts und die beiden Gründerväter finden das halt nicht so schick, das Modell. Das heißt, wenn wir jetzt den Six Step auf den Ebenen einsortieren, müssen wir wissen, wir tun da was, wo sich sowohl Bandler als auch Gründer mit Grausen abwenden würden. Weil für die gibt es das halt nicht, das Modell. Aber in unserer Beschreibung wäre der klassische Six Step von Bandler und Gründer ein Format, was von 4 auf 3 geht. Also es zielt auf ein inneres Modul, was ein Verhalten auswählt. Die entscheidende Stelle der Veränderung ist die Verbindung zu der positiven Absicht. Und Absicht ist ja das gleiche wie ein Wert. Das heißt, sagen wir mal Klassiker, jemand raucht und ich mache einen Six-Step und ich definiere einen Teil. Teil ist ja die Übersetzung von Absicht. Also wir haben ja im NLP oft so, dass wir einen abstrakten Inhalt auf oberen logischen Ebenen auf eine bestimmte Art mit einem WAKOK-Symbol darstellen. Und Absicht, Wert wird normalerweise dargestellt mit einem Persönlichkeitsteil, während ein Glaubenssatz wird dargestellt über ein Timeline-Ereignis. Darum, wenn wir in Persönlichkeitsteile gehen, wissen wir, es gibt vermutlich eine Wertearbeit. Darum ist die Idee, dass ich diese Absicht, diesen Wert, zum Beispiel Entspannung, durch einen Persönlichkeitsteil darstelle und dem sage, mein lieber Teil, wähl doch ein anderes Verhalten. Das ist die Grundidee vom Six Step, also ganz klar von 4 auf 3. Und das Hypnotische kommt im Original Six Step dadurch, dass der Coach sagt, lieber Coach, du kannst in Trance gehen und dich entspannen, ich führe das Gespräch für dich. Das heißt, im Original Six Step führt sogar der Coach das Gespräch mit dem Teil. Das ist eine Stelle, die fand ich mal ein bisschen spooky. Ich lasse doch nicht jeden mit meinen Teilen reden. Also das ist seltsam. Und darum war es für mich wirklich eine Riesenerleichterung, irgendwann Gunter Schmidt zu treffen, der sich da auch explizit dagegen ausspricht. Und der nennt das Herrschaftshypnose. Also wenn quasi jemand wie der Herr Direktor kommt und dann sagt, ich erkläre ihm Teil mal, wie es richtig geht. Also gruselig. Und darum habe ich sehr schnell den Sechstep so gestaltet, dass ich sage, nee, das Gespräch führst du schon selber. Das heißt, du, und das wäre in dem Fall dann Ebene 5, unterhältst dich mit deinem Teil und einigst dich mit dem, dass der ein anderes Verhalten zeigt. Und ich als Coach von außen unterstütze dich nur, dass du mit deinem Teil klarkommst. Und mir ist erst Jahre später aufgefallen, dass ich damit das Format eine Ebene höher spiele. Weil jetzt ist es ja so, also du hast ja vorhin schon gesagt, die Ebene 5 merkt man ja an diesen Ich, mich oder Ich, mir Sätzen. Das heißt, wenn du sagst, ich arbeite an mir, ist es eine Ebene 5 Ressource. Weil es bedeutet, ich von Ebene 5 arbeite an mir auf Ebene 4. Und darum ist der Sechstep, wie ich ihn heute spiele, für mich eigentlich ein Selbstliebeformat. Weil es geht darum, dass ich meine inneren Teile akzeptiere und annehme. Und darum ist auch ganz oft der Effekt, dass sich das Verhalten gar nicht sofort ändert bei den Leuten. Also die rauchen zum Beispiel noch weiter, aber es macht ihnen nichts mehr aus. Sie haben sich damit versöhnt. Und plötzlich, kurze Zeit später, rauchen sie weniger. Das heißt, die Reihenfolge dreht sich um. Die denken am Anfang, ich muss erst aufhören zu rauchen, dann kann ich mich auch lieben, achten und respektieren. Und im Sixth merken sie nicht andersrum. Ich will mich lieben, achten und respektieren, dann ist es mir nicht mehr wichtig, ob ich rauche, und dann kann ich es auch sein lassen. So rum ist dann die Reihenfolge. Genau.
Und wenn ich dann noch mal eine Ebene höher gehen möchte?
Also ab Ebene 5 weiche ich ja diese Idee, also Dils hat einmal die Idee formuliert, dass im Rahmen von NLP-Interventionen, das ist ganz wichtig, im Rahmen von NLP-Interventionen gehen wir normalerweise, wenn wir auf einer bestimmten Ebene verändern wollen, über eine Ressource von einer Ebene höher. Normale Veränderungen im Alltag passieren meistens innerhalb einer Ebene. Aber bei Intervention ist halt die Idee, gehen eine Ebene höher. Dils hat das so begründet, dass er sagt, wenn Leute ins Coaching kommen, haben die normalerweise schon viel probiert, um ihr Problem zu lösen. Weswegen es in den meisten Fällen albern ist, wenn ich da innerhalb der Ebene probiere, das hat er schon probiert. Und da ist meine Erfahrung, ab Ebene 5 lohnt sich das trotzdem. Weil die meisten Leute sind auf Ebene 5, 6 und 7 doch nicht so bewandert in der Arbeit in der Ebene, dass es sich nicht doch lohnt, im Coaching mal zu gucken, kann ich nicht die Ebene 5 innerhalb von Ebene 5 und die Ebene 6 innerhalb von Ebene 6 ändern. Drum sind das gerade bei Leuten, die halt nicht zufällig NLP-Trainer sind, ist das eigentlich eher mein Ansatz, dass ich ab Ebene 5 gucke, ob ich innerhalb der Ebene was sortieren kann. Und da gibt es zum Beispiel von Dils eine sehr schöne Idee von einem Gruppen-Six-Step, den hat Dils selbst beschrieben, wo er sagt, stell dir vor ein Team im Business und da gibt es dann irgendeinen im Team, nennen wir ihn Herrn Murgatroyd zum Beispiel, und der Murgatroyd baut Mist. Also der macht ständig irgendwelche Sachen, um das Team zu sabotieren. Und dann beschreibt Dils, wie er wirklich jetzt mit dem Team einen Six-Step macht, indem er diesen Herrn Murgatroyd als Teil nimmt und den fragt, was ist denn deine Absicht? Was willst du mit dem Verhalten erreichen? Ah, die Absicht ist total wertvoll, sehr vielen Dank. Gibt es noch andere Wege, wie du in diesem Team diese Absicht erreichen könntest? Und da hättest du jetzt einen Six-Step, der nach meiner Idee eigentlich komplett innerhalb der Ebene 6 läuft. Also der, wenn man konstruieren wollte, wäre eine Ebene 7 da drin vielleicht ein gemeinsamer Wert, eine gemeinsame Vision des Teams. Aber ich weiß aus Erfahrung, ich habe das mit Teams gemacht, wenn du das durchführst, kannst du ausschließlich auf Ebene 6 arbeiten. Und genauso kannst du es auf Ebene 5 machen. Das heißt, wenn es, wir hatten es ja im letzten Podcast mit den verschiedenen Janinas, wenn es quasi eine Janina gibt, wo du sagst, die flippt voll total aus, die macht dir das Leben zur Hölle. Ich hatte das neulich in einem Gespräch, wo die Teilnehmerin meinte, dass sozusagen alle ihre Versionen über den Tag sich wirklich vernünftig ernähren, nur eine Version in den Abendstunden, die frisst. Und das ist echt blöde, wenn du dann quasi mittags ein Coaching hast, dann sitzt halt nicht die Person vor dir, die das Essproblem hat, weil die mittags ernährt sich ja vernünftig. Und ich habe auch mal Gunter Schmidt gefragt, ob er was Hypnotisches wüsste zum Thema Zähneknirschen. Und da meinte er, das findet er eine der schwierigsten Sachen überhaupt, weil normalerweise ist die Person, die in Hypnose kommt, nicht die, die nachts Zähne knirscht. Also, das sind diese Ideen. Wenn das wirklich sehr getrennte Persönlichkeits-, also Ich-Kontrahenten haben wir es letztes Mal ja genannt, sind, da muss man die erst in Kontakt bringen. Und da könntest du auch einen Six-Step. Das ist sozusagen die eine Janina, die da voll ausflippt, dass sozusagen die Gemeinschaft der Janinas diese eine fragt: Was ist denn? Was machst du denn da? Was ist denn dein Wert? Wofür machst du denn das? Kannst du das irgendwie anders erreichen? So weit in der Art. Das wäre der Six-Step auf Ebene 5.
Spannend. Cool. Dann würde ich gleich auch nochmal mit einem anderen Beispiel weitermachen. Der scheint mir erstmal einfacher. Ich bin mal mit dem Bodenankern durch die Ebenen gegangen. Also Ebene 1 ist jetzt Zettel auf dem Boden. Ebene 2 würde ich sagen, ich stelle mich auf den Bodenanker und laufe halt zwischen den Bodenankern hin und her. Ebene 3 ist, ich wechsle die Position internal, also dass ich mir das vorstelle. Also ich habe gar keine Bodenanker mehr auf dem Boot, sondern nur noch, ich wechsle internal. Und dann wird es ein bisschen verrückter. Und Ebene 4 ist dann einfach nur, dass ich sage, mir sind Bodenanker wichtig.
Ja,
Und die
überlegt,
erlauben.
Ebene 4 ist dann, du glaubst bloß noch, dass du die Bodenanker wechselst.
Das ist ja auch gut. Ja. Oder dass ich
Nee,
halt einfach den Glauben.
da bist du falsch abgebogen. Das Problem, was du dir darstellst, ist unlösbar, weil das Phänomen Bodenanker ist ja per Definition auf unteren logischen Ebenen.
Und da hört es schon auf,
Genau, also
nach Ebene 3.
ein Anker gibt es nur auf unteren logischen Ebenen. Es gibt auf oberen logischen Ebenen keine Anker und schon gar keine
Aber
Bodenanker.
ich kann doch, aber ich könnte doch Glaubenssätze über Anker haben.
Natürlich,
Also dass
aber
mir.
ja, und da kommst du ja zu der Idee, dass die Inhalte auf oberen logischen Ebenen sind ja alles per Definition Abstraktion, also ohne WAKOK. Und nachdem wir ja nicht an Abstraktion arbeiten können, müssen wir eine Abstraktion immer irgendwie darstellen. Und drum brauchst du ja für jede Arbeit auf oberen logischen Ebenen eine Darstellung auf unteren logischen Ebenen. Drum würde ich sagen, ein Zettel ist Ebene 1. Wenn du den Zettel Bodenanker nennst, ist es eigentlich schon Ebene 4, weil du ihm dadurch eine
Ach, verrückt,
Bedeutung
ja.
gibst. Und der Zettel hat ja keine Bedeutung. Da hat die Birkbeck auch mal was sehr
Okay.
Spannendes erzählt. Und zwar meinte sie, wir haben oft eine komische Idee von Kreativität. Sie bringt das Beispiel, ein Kindergeburtstag von, weiß ich nicht, 3- oder 4-Jährigen. Und sie meint, die Stühle reichen nicht. Und dann kommt so eine 3-Jährige und nimmt den Papierkorb und dreht ihn um und setzt sich drauf. Und ganz viele Erwachsene sagen dann, boah, ist die kreativ. Und da meinte die Birkenbiel, die ist gar nicht kreativ. Für die ist bloß die Bedeutung Mülleimer noch nicht so feststehend. Das heißt, das, was wir kreativ finden, das Modul gibt es noch gar nicht. Erwachsene haben bei so einem Gegenstand so eine feste Bedeutung, aber das ist doch ein Mülleimer und kein Stuhl. Und diese feste Bedeutung hat das Kind noch nicht. Und darum ist es für das Kind ein völlig normales Vorgehen. Ich brauche einfach irgendeinen Trumm, auf dem ich sitzen kann und im Grunde überhaupt nicht kreativ. Und das ist diese spannende Kombination von Ebene 1 und Ebene und oberen logischen Ebenen. Und das ist ja auch ein Spiel, was ich gerne im Training mache, dass ich die Leute einlade, dass sie für die Inhalte von oberen logischen Ebenen 4, 5, 6, 7 Gegenstände und Verhaltensweisen finden, die das darstellen. Und da merkst du vor allem, wenn du auf Ebene 5, 6 und 7 kommst, da wird es dann echt nicht mehr lustig. Also, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass du eine Nationalflagge auf den Boden legst und rüberläufst mit schmutzigen Schuhen, da kannst du 10-mal sagen, das ist nur ein Stück Stoff. Aber wenn diese Flagge für dich irgendwas auf Ebene 6 oder 7 darstellt, oder nimm dir religiöse Symbole, stell dir irgendwelche Sachen vor, die du mit dem Kreuz machst oder so, bei jemand, der christlich eingestellt ist. Das ist echt nicht mehr lustig. Also wo du merkst, das sind keine Gegenstände mehr, die sind massiv aufgeladen.
Ja, spannend.
Ja.
Ja, gut, dann haben wir den Knoten auch schon mal gelöst. Und dann, genau, dann hatten wir schon einmal im letzten Podcast über Mapping Across auf höheren Ebenen gesprochen. Und ich habe mir aber auch mal überlegt, wie der Swish funktioniert, geht das überhaupt? Weil das ist ja tatsächlich nur mit inneren Bildern assoziiert und dissoziiert von mir selbst.
Also
Kann ich
da habe ich
da
eine
irgendwie
Faustformel
mit?
für dich. Höher geht immer. Also du kannst jedes Format, was es im NLP gibt, auf beliebig höheren Ebenen spielen. Der andere Weg ist zum Teil schwierig. Also, lass uns mal von hinten anfangen, wenn du sagst, so ein Reimprinting. In einem Reimprinting ist einfach die entscheidende Ressource der Positionswechsel in die signifikanten emotionalen anderen. Wenn du dir jetzt überlegst, wie kann ich ein Reimprinting machen ohne signifikante emotionale andere, ohne Positionswechsel, dann wirst du merken, das geht nicht, weil dadurch ist das Reimprinting definiert. Du landest halt dann im Self-Nurturing oder im Change History oder im Collapsing Anchors. Das heißt, das Runterspielen, das geht oft nicht. Also der Gedanke, wie kann ich einen Six-Step machen von 3 auf 2? Das wird nicht, weil der Six-Step hat die Grundidee der positiven Absicht. Und Absicht ist eine Idee von Ebene 4. Die habe ich nicht auf 3. Also klappt das nicht. Aber höher geht immer. Also du kannst jedes beliebige Format hochziehen bis Ebene 7. Da ist nie das Problem. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, das ist die einfache, ist über die explizite Ressource. Also dass du halt einfach irgendeine Ressource ausdrücklich benennst, explizit, die du in das Format mit einbaust. Also du sagst ja, im Swish gibt es diese Bilder. Und nehmen wir mal einen klassischen Swish. Das eine Bild ist, wo jemand raucht, und das zweite Bild ist das, was er eben stattdessen machen möchte. Wenn das zweite Bild, was er stattdessen machen möchte, einen spirituellen Inhalt hätte, in Verbundenheit mit dem großen Ganzen, dann hast du sofort einen Swish, der auf Ebene 7 spielt.
Stimmt.
Nur ist das im Grunde ein bisschen getrickst, weil deine Frage ist ja eigentlich, wie kann ich die implizite Ressource, also die quasi ins Format eingebaute, wie kann ich die hochziehen? Aber du merkst, hochziehen ist nie das Problem. Hochziehen machst du eigentlich, wenn du coachst, ich würde sagen, in praktisch jedem Coaching, dass du, wenn irgendeine Schwierigkeit kommt, bietest du normalerweise eine explizite Ressource von einer höheren Ebene an, damit das Format flutscht. Das ist eher simpel. Und wenn du den Swish als Format, also mit den impliziten Ressourcen hochziehen willst, ist es auch relativ simpel, wenn du dir klar machst, was ist denn im Swish eigentlich die Ressource, was ist denn die Stelle der Veränderung? Und da hat Bandler mal einen coolen Satz gesagt. Er meinte, also Swish ist eines der wenigen Formate, wo ich den Satz von Bandler kenne, wo er das Format in einem Satz dargestellt hat. Weil Bandler meinte, der Swish bringt dem Gehirn bei, nicht hierhin, dahin. Das heißt, der Swish baut eine Weiche ein. Und Swish auf Ebene 3 beschrieben ist so, du arbeitest mit zwei inneren Bildern und übst den Wechsel von dem einen Bild zum anderen Bild. Und damit kannst du ihn hochziehen. Weil wenn du zwei Glaubenssätze nimmst oder zwei Werte oder zwei Selbstbilder oder zwei Zugehörigkeiten, und den Wechsel vom einen zum anderen übst, hast du den Swish auf beliebigen hohen Ebenen.
Stimmt. Es kann manchmal so einfach sein.
Genau, das heißt, wir hatten ja schon darüber geredet, dass du vielleicht mehrere Janinas im Repertoire hast. Und nehmen wir mal an, dass du vielleicht merkst, dass die Sport-Janina in manchen Situationen in der Schule vielleicht besser platziert wäre als die Lehrerin Janina. Und du willst für dich üben, dass du in einer bestimmten Situation lieber die Sportlerin hinschickst als die Lehrerin, könntest du das durch einen Swish üben. Dass du quasi, ich habe das mit Leuten nochmal gemacht, das war zum Beispiel so, dass dann die in deinem Fall sportliche Janina sozusagen von der Seite kommt und der anderen sagt, lass mich mal. Also sie ein bisschen auf die Seite bittet und sagt, lass mich das mal übernehmen. Und das macht man halt ein paar Mal, bis irgendwann automatisch in der Situation die Sportlerin übernimmt. Dann hältst du den Switch auf Ebene
Das
5.
probiere ich auf jeden Fall aus. Ja, cool.
Ja.
Und dann hatte ich noch eine Frage, nochmal eine ganz simple. Reframing. Habe ich auch versucht einzusortieren. Und da habe ich mir irgendwie überlegt, ob das Kontext-Reframing eher die unteren logischen Ebenen darstellt und das Bedeutungs-Reframing die obere. Einfach, weil ich ja nur den Kontext ändern muss und nicht die Bedeutung ändere und Bedeutung ja eher obere logische Ebenen sind. Aber
Ja.
sag gerne was.
Ja, da hast du jetzt eine Eingangsunschärfe drin. Weil das Zuordnen zu den Ebenen, das ist natürlich sehr einfach bei NLP-Formaten und bei Ressourcen. Aber Reframing ist eine Technik. Und Techniken lassen sich den Ebenen sehr viel schwerer zuordnen. Also da ist es oft, dass du sagst, du kannst eine bestimmte Technik ganz locker auf verschiedenen Ebenen machen. Darum unterscheide ich ja verschiedene Arten von NLP-Bausteinen. Also meine Liste ist ja auf der untersten Ebene ist VAKOK, dann kommt die Metaprogramme, dann kommen die NLP-Techniken als Veränderung in einem Metaprogramm und die Formate als Kombination von Techniken. Und Reimprinting, niemand würde sagen, ich mache das Reimprinting-Format. Das ist eine Technik. Und als Technik würde ich sagen, spielt Reimprinting mit der Kombination von oberen und unteren logischen Ebenen, weil Reframing. Darum ging es ja.
Reframing.
Ja, genau. Ich hatte mich im Wort verlaufen. Reframing ist ja die Idee, ich habe einen Bedeutungsrahmen, ich habe einen Frame. Das heißt, ich habe irgendeine Art von VAKOK. Reframing geht nie ohne irgendein VAKOK. Und dieses VAKOK deute ich auf eine bestimmte Art. Das ist der Frame. Und jetzt stelle ich das Ganze in einen anderen Rahmen. Von daher ist es in der Grundidee eine Ebene 4, eine Ebene 4 Technik. Die man aber natürlich
Das
auch
ist
auf
unangenehm.
anderen Ebenen machen könnte. Und die Frage, ob Kontextreframing oder Bedeutungsreframing, ist für mich eigentlich eher die Frage, auf welchen Aspekt des Ganzen fokussiere ich. Also wenn ich halt meinen Blick eher auf den Kontext richte, ist es ein Kontextreframing. Und wenn ich ihn auf die Bedeutung richte, ist es ein Bedeutungsreframing. Also ich kann mich ja bei irgendeinem VAKOK, bei irgendeinem Verhalten, kann ich mich ja fragen, in welchem Kontext würde das besser passen. Dann arbeite ich mit
Dann ändert man
Landkarten.
ja.
Genau, oder ich frage mich,
Man
was könnte
ändert
das noch
ja auch.
bedeuten? Bitte?
Der Coach ändert ja tatsächlich auch nochmal die Bedeutung, sobald sich der Kontext ändert. Also von daher ist das eingangs natürlich schon zu leicht gewesen zu sagen, Kontext ist untere und Bedeutung obere. Weil wenn ich den Kontext ändere, dann ändert der andere ja auch die Bedeutung dem Verhalten gegenüber.
Ja, das Dumme ist ja auch, dass das Wort Kontext auch wieder sehr vielschichtig ist, weil. Nehmen wir mal dein Beispiel, wenn du sagst, du bist Lehrerin, dann ist ja die Frage, ist Schule ein Kontext? Also wenn man es ganz, ganz sauber definiert, ist ein Kontext sozusagen, das sind Koordinaten in Raum und Zeit. Du würdest quasi eine Längen- und Breitenangabe machen und vielleicht noch so und so viel Meter über normal Null und ein bestimmtes Datum. Das wäre der ganz saubere Kontext auf der Vakuumebene, wo du merkst, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Das ist Quatsch. Was willst du damit anfangen? Das heißt, du würdest sagen, als Kontext in der Schule. Aber diese Kontextbeschreibung in der Schule, da hängt ja schon unglaublich viel Bedeutung dran. Also, wenn du drei Leute fragst, definier mal den Kontext Schule. Dann würden die einen sagen, es ist ein Ort, wo ich was lerne. Die anderen sagen, es ist ein Ort, wo ich geprüft werde. Die dritten sagen, es ist ein Ort, wo ich erzogen werde. Also wir haben ja im Alltag ganz selten nur eine Kontextbenennung, die wirklich sauber nur auf Ebene 1 ist. Meistens hängt da ja schon wieder so viel Bedeutung dran. Sodass das Kontextreframing manchmal in Wirklichkeit auch ein Bedeutungsreframing ist, wo ich halt die Bedeutung des Kontextes ändere.
Ja.
Ja, es ist leider so mit den Worten, dass die immer so ein bisschen changieren und da so rumspielen. Ich definiere Reframing so, dass wir auf oberen logischen Ebenen Landkarten anfertigen für bestimmte Sachen. Und Reframing ist die Idee, vielleicht kriegen wir eine bessere Landkarte hin. Ist meine Beschreibung. Und dann merkst du, die Landkarte kann sich auf alles Mögliche beziehen. Das kann eine Kontextlandkarte sein, eine Verhaltenslandkarte, das kann eine Selbstbild- oder Glaubenssatzlandkarte sein. Ich kann das alles so und so deuten. Aber es ist trotzdem kein Format, es ist eine Technik.
Ja, das stimmt wohl. Und dann noch mal eine Frage. Du hast schon ein paar Mal erwähnt, dass man letztendlich von jeder beliebigen Ebene auf jede andere beliebige Ebene wirken kann. Vor allem, also ich könnte zum Beispiel von Ebene 6 auch auf Ebene 3 wirken, wenn der Weg frei ist.
Genau, naja,
Dann habe ich mich.
ich weise immer darauf hin, dass sowieso jede Ebene auf jede Ebene wirkt.
Genau. Und aber im Coaching will ich ja immer gerne die Ressource von einer Ebene höher nehmen. Aber wie gesagt, ich könnte auch von der 6 auf die 3 wirken, wenn der Weg frei ist. Und
Genau.
dann habe ich mir aber die Frage gestellt, was bedeutet, wenn der Weg frei ist?
Na, wenn du von der 6 auf die 3 wirken wolltest, würde das bedeuten, dass dem kein Glaubenssatz im Weg steht und kein Wert und kein Selbstbild. Also da geht es im Grunde um Einwandbehandlung.
Aber gibt es das tatsächlich? Gibt es Fälle, wo da nichts
Ich glaube, wenn du
dazwischen steht?
20 Jahre meditierst, kommst du dahin. Und die Übung, die das übt, ist das Logical Level Alignment. Die hat ja genau diesen Sinn, diese Übung von Robert Dills. Da geht es ja genau darum, dass die Ebenen eben so ausgerichtet werden, dass nichts mehr im Weg steht. Dass sozusagen die spirituelle Ressource von Ebene 7, im Grunde bei dem Format sogar von Ebene 8, runtergeht durch alle Ebenen bis in den Kontext. Also Logical Levels Alignment übt im Grunde genau das. Und wenn du das geübt hättest, sodass du es könntest, und du hörst bewusst mein Konjunktiv, weil ich halte das für irrsinnig schwer, dann wärst du an einem Punkt, was zum Beispiel Ted James und T. Stahl schon vorgeschlagen haben, dass du dann eigentlich mit einer Universalressource von Ebene 7 jedes Problem angehen könntest. Also in der Theorie waren da bereits NLP-Kollegen, nur in der Praxis ist die Frage, lohnt sich das, dass man das macht? Vielleicht für einen selber, aber nicht im Coaching. Ich mache es
Und jetzt hast du eben gerade,
manchmal, ja?
sprich den Satz noch zu Ende.
Ich mache es manchmal im Coaching, wenn zum Beispiel Leute kommen und ich kriege mit, ach, das ist jetzt eine Reiki-Meisterin oder sowas. Also eine Person, die sehr geübt ist darin, eine spirituelle Ressource zu aktivieren und irgendwo hinzuschicken. Mit solchen Leuten mache ich ab und zu das Angebot, dass wir quasi alles, was wir bearbeiten, von dieser Ebene 7 Ressource aus bearbeiten. Oder nehmen wir mal an, das hatte ich noch nie, es käme zu mir irgendwie ein Mönch oder eine Nonne oder eine Person, die seit 30 Jahren meditiert. In so einem Fall wäre es für mich naheliegend zu sagen, wir gehen über diese eine Ebene 7 Ressource. Aber ehrlich gesagt, die kommen nicht zu mir ins Coaching. Darum stellt sich die
Ja.
Frage in der Praxis nicht. Ja, du
Okay, und
hattest noch eine
eben
Frage?
hattest du, genau, eben hattest du ganz kurz die Ebene 8 angesprochen. Da war ich ganz kurz irritiert.
Ja, das ist so ein Hilfsbegriff von mir, weil im Logical Levels Alignment geht man irgendwann aus den logischen Ebenen raus. Das heißt, du gehst auf Ebene 7 und dann gehst du noch einen Schritt weiter und die Frage ist, wo ist man dann eigentlich?
Genau.
Und nachdem ich dafür kein Wort habe, nenne ich das halt innerlich die Ebene 8. Das ist sozusagen,
Okay.
wenn du das Modell verlässt und das Modell als Modell siehst, dann bist du auf dieser Ebene 8. Aber das kommt eh nur in diesem einen einzigen Format vor und von daher ist es kein Begriff, mit dem wir wirklich ernsthaft arbeiten müssen.
Ist dann noch mal so ein ganz hoher Metablick, wenn ich das
Ja,
Modell verlasse. Ja.
genau. Da geht man aus dem Modell raus und wird sich kurz dessen bewusst, dass auch das Modell nur ein Modell ist.
Und wozu benutze dieses Modell noch? Also ich
Welches?
zum einen, dass die logischen Ebenen, die Ebenen des NLPs, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, das finde ich halt super spannend zum Einsortieren. Ich finde auch, dass ich da dadurch viel schneller an meine Formate rankomme, wenn jemand vor mir ist und ich das Thema definiere. Das habe ich ja wunderbar bei dir gelernt, Zieldefinition, und dann weiß ich sofort, welches Format ich nutzen kann. Aber da gibt es da bestimmt noch ganz viele andere Bereiche, wofür ich es noch nutzen kann.
Du
Zum
meinst
Modeling natürlich.
außer fürs Leben?
Genau.
Also.
Nein, so, ich habe mir überlegt, kann man da durchaus so ein, also mit den logischen Ebenen zum Beispiel ein Seminar sich gestalten?
Ja,
Oder
die
macht das
logischen
gar nicht
Ebenen
so Sinn?
verwende ich wirklich definitiv für und bei allem. Nur ist halt die Frage, was meinst du mit verändern? Was meinst du mit nutzen? Weil ich habe das ja schon mal im Laufe des Gesprächs gesagt. Die Frage ist ja immer, was will ich damit erreichen? Also jedes Modell ist ja ein Werkzeug, ist eine Landkarte. Und das nehme ich ja nicht aus Jux. Also, das ist genauso, wenn du mich fragst, was machst du mit dem Hammer? Und mit dem Hammer mache ich Sachen, wofür sich ein Hammer eignet. Das ist naheliegend, vielleicht bei irgendwie Nägel einschlagen. Aber wenn man ein kreativer Handwerker ist, fallen einem vielleicht für den Hammer noch viele andere Sachen ein. Aber immer geht es irgendwie um die Frage, wo kann ich den Hammer einsetzen? Und wenn du halt sehr geübt bist mit dem Hammer, werden dir irgendwann sehr verblüffende Sachen einfallen, was du mit dem Hammer machen kannst. Es gibt ja auch diese typischen Kreativitätsfragen, so nach dem Motto, 50 Sachen, die ich mit dem Ziegelstein machen kann oder so. Und das Gleiche ist auch mit den logischen Ebenen. Für mich sind die logischen Ebenen eins von drei Modellen, mit denen sich ein Blick auf die Welt lohnt. Du weißt ja, für mich sind die logischen Ebenen, das war das Erste, was ich kennengelernt habe, Dann kam Psychographie dazu von Dietmar Friedmann und als drittes Spiral Dynamics. Und im Augenblick ist so, dass ich, obwohl ich immer die Augen aufhalte, noch kein viertes Modell gefunden habe, wo ich sage, das bietet nochmal echt eine komplette neue Weltsicht. Weil wenn ich zum Beispiel in die integrale Methode gehe, das läuft für mich alles unter Spiral Dynamics Erweiterung, soweit in der Richtung. Wenn ich mir die Archetypen angucke, die kann ich bei Psychographie und bei Spiral Dynamics einsortieren. Das heißt, es gibt alle anderen Modelle, bekomme ich irgendwo in diese drei Grundmodelle mit rein, während ich logische Ebenen, Psychographie und Spiral Dynamics, das sind jeweils ganz andere Welten. Und ich kann ja quasi den Nutzen der logischen Ebenen mit einer Idee erklären von Claire Graves, die über Spiral Dynamic gesagt hat. Claire Graves definiert Gesundheit im psychischen Sinne so, wenn dein Lösungsansatz zu deinem Problem passt. Also er sagt, dann ist die Welt schön. Du hast ein Problem. Und die Lösung passt. Jetzt ist fein. Und er sagt, der Ebenensprung ist dann nötig, wenn du ein Problem hast und die Lösung passt einfach nicht mehr. Also deine Abbildung des Problems funktioniert einfach nicht mehr. Du kriegst das Problem nicht vernünftig abgebildet, du verstehst es nicht und du kannst es nicht lösen. Dann brauchst du was Neues. Und so geht es mir. Also die viele Dinge im Leben lassen sich in logischen Ebenen wunderbar abbilden. Und die Sachen, die ich in Psychographie abbilden kann, kann ich halt nicht in den logischen Ebenen abbilden. Da muss ich das Modell verlassen. Drum wüsste ich nicht, wo bezogen auf Lebenskontexte die Grenze sein sollte. Das ist halt ein sehr, 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 sehr allgemeines Modell, was für so gut wie alles passt. Also Veränderung, Coaching, Selbstcoaching, Modeling, Lernen ganz stark. Bis hin zu philosophischen Fragen. Ich habe in meinen ersten Jahren, habe ich jeden Text, den ich gelesen habe, habe ich mit logischen Ebenen gelesen. Ich habe also immer darauf geachtet, wenn ich einen Satz gelesen habe, welche Ebene beschreibt der, was steckt da drin. Wenn eine Überzeugungsstrategie kommt, auf welche Ebene will der mich überzeugen. Dann habe ich später entdeckt mit Storycode, dass ich Filme auf den logischen Ebenen sehen kann. Also welche Ebenen vertreten die Filmfiguren und so weiter. Das ist halt einfach ein bestimmter Blick auf die Welt, den man da einsetzt.
Ja, da gibt es also noch viel zu tun.
Jo.
Da kommen vielleicht irgendwann auch noch mal mehr Fragen auf.
Du
Aber
meinst ein
jetzt,
dritter
glaube ich, habe ich.
Podcast?
Vielleicht, wer weiß das schon.
Ja, warum denn nicht? Wir gucken mal einfach, wie viele Fanbriefe wir hinterher bekommen. Und wenn wir die 100 Fanbriefe überschritten haben, dann machen wir Folge 3. Wie ich dich kenne, geht es dann um Psychographie und Spiral Dynamic, oder?
Genau. So sieht's
Die
aus.
sind
Also jeweils
ähnlich
drei Podcasts,
komplex. Ja. Die sind ähnlich komplex. Also das ist ähnlich wie logische Ebenen. Am Anfang denkt man, das ist so ein einfaches Modell und irgendwann denkt man sich, wow, ist das Ding komplex. Also ich glaube, bei allen drei
und
Modellen
da.
kommt man nie an. Man kommt nie an Ende.
Und hast du schon mal versucht, die drei Modelle den drei Psychografietypen zuzuordnen, wer welchen Favoriten hat?
Wenn überhaupt, sind alles drei Modelle, die zum Erkenntnisbereich gehören, weil es halt wirklich Erkenntnisbeschreibungs-Wahrheitsmodelle sind. Und
Ach, wie
es gibt
schön.
leider mehrere Versuche, Sachen zusammenzubringen, die scheitern. Also
Okay.
meine größte Schmach ist dieser jahrelange Versuch, die drei Disney-Positionen der Psychographie zuzuordnen. Es klappt einfach nicht. Es wäre so schön. Wir haben drei psychografische Ecken, wir haben drei Disney-Figuren. Könnten die nicht zusammengehen? Nein, leider, sie gehen nicht zusammen. Disney ist keine Triade in der Psychografie. Gibt es dreimal drei Möglichkeiten. Und so
Vielleicht
hast du
sollten
quasi
wir
auf
ein
jeder logischen.
NLP-Format entwickeln. Vielleicht sollten wir
Ja.
ein NLP-Format entwickeln, was diese Triade abdeckt.
Naja, was ich manchmal mache, ist, dass ich kann jedes NLP-Format psychografisch einfärben. Also ich kann quasi, aber das ist jetzt wirklich ein Thema für den nächsten Podcast. Ich kann sozusagen Six-Step, da haben wir ja heute drüber geredet. Ich kann einen Six-Step machen mit einem Erkenntniseinschlag oder mit einem Beziehungseinschlag oder mit einem Handlungseinschlag. Das heißt, ich kann das schon anfärben, je nachdem, wo ich spielen möchte. Nur ist NLP als Methode ja schon klar dem Erkenntnisbereich zugeordnet. Aber wenn es Thema und Typ hergibt, dann würde ich halt mit dem Handlungstyp den Six-Step auf eine etwas andere Art machen wie mit dem Beziehungstyp. Das schon. Also das haben wir auch schon mal in Trainings geübt, dass wir geguckt haben, wie kann ich die Formate jetzt weniger auf die logischen Ebenen anpassen, als mehr auf die Psychographie anpassen. Und das Gleiche geht natürlich auch mit Spiral Dynamics, wobei da das Problem ist, dass es ja NLP erst ab grün gibt. Also ich kann ja kein blaues NLP machen, weil ja die Grundidee von NLP ist halt die Innenwelt, die Psyche. Und die wird halt erst ab grün entdeckt. Darum klappt das nicht. Das heißt, da kann ich sozusagen verschiedene Stufen von grün unterscheiden. Ich kann sozusagen frühgrünes NLP, tiefgrünes NLP, spätgrünes NLP, frühgelbes NLP, so könnte ich das unterscheiden. Aber ich kriege kein blaues NLP hin. Also
Ich könnte es nur
spätorange
auf
vielleicht
blau
noch.
durchführen, oder? Ich könnte es auf blau durchführen,
Ja,
dass ich so ein bisschen
aber dann
so das
stellt sich oft die Frage,
klarere Inhalt.
wo ist der Sinn? Also manchmal kommen Leute zu mir im Trainertraining, die mich dann wirklich davon überzeugen, dass sie außerordentlich blaue Seminargruppen haben, wenn sie firmeninterne Trainings geben und überlegen, wie sie mit denen NLP machen. Und im Grunde ist die Antwort am besten gar nicht. Und das bringt nichts. Also da hat mich Rolf Lutterbeck mal darauf hingewiesen. Er meinte, wenn du mit Leuten, die wirklich, wirklich überwiegend blau sind, versuchst, sowas wie NLP zu machen, dann werden die einfach, weil sie halt vom Blau her sehr regelverhaftet sind, sie werden irgendwann lernen, die richtigen Sätze zu sagen. Und wenn sie gut sind, werden sie dich sogar damit hinters Licht führen, dass sie die richtigen Sätze sagen. Aber sie haben es nicht wirklich verstanden, im Sinne von wirklich verstanden. Es ist eine Simulation.
Ja.
Drum, das wird nichts. Für die gibt es andere Methoden.
Ja, cool.
Tja. Okay. Das war wieder ein sehr spannendes Gespräch. Ah, vielleicht gibt es auch noch einen Teil 3. Gucken wir mal. Gut.
Schauen wir mal. Dann
Dann
vielen
danke ich
Dank
dir
nochmal.
ich danke dir für die vielen spannenden Fragen und wir warten auf das Feedback und dann treffen wir uns vielleicht mal irgendwann zu Teil 3. Dankeschön.
Sehr gern.